Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, da sitzt er an seinem Schreibtisch, fährt sich durch die Haare, zieht die Stirn kraus, kaut auf seinem Griffel, ein Pastor, der einen Brief schreiben will an seine Gemeinde, von der er zurzeit weit entfernt ist. Er grübelt und denkt darüber nach, wie kann ich es ihnen nur so sagen, dass sie verstehen, was ich meine und es ihnen hilft, als Christen weiterzumachen, dass sie den Glauben nicht aufstecken, sondern dranbleiben und durchhalten, trotz aller Schwierigkeiten. Er kennt den Zustand seiner Gemeinde gut. Da läuft das Gemeindeleben in den gewohnten Bahnen weiter, aber irgendwie ist die Luft raus. Er weiß um die Mitarbeitenden, die erschöpft und müde geworden sind. Mit Sorge hört er, dass für viele der Gottesdienstbesuch nicht mehr selbstverständlich ist. Er denkt konkret an Schwestern und Brüder, die zwar noch kommen, aber innerlich schon längst gekündigt haben, dem Glauben gekündigt und der Gemeinde. Und die meisten haben sich abgefunden mit dem derzeitigen Zustand und erwarten nichts mehr. Der Pastor hat müde, erschöpfte, perspektivlose Christen vor Augen, während er vor seinem Pergamentbogen sitzt und grübelt. Was soll er ihnen schreiben? Was macht müde Christen wieder munter? Was gibt ihnen Kraft zum Durchhalten, neuen Mut, etwas zu erwarten? Was hilft ihnen, damit sie mit neuer Zuversicht ihren Glauben leben und neue Entdeckungen machen können? Was gibt träge gewordenen neuen Schwung? Ich rede hier weder von mir noch einem anderen heutigen Pastor, obwohl mir solche Gedanken nicht fremd sind und ich viel nachdenke über unsere Gemeinde und mir Sorgen mache, besonders um Einzelne. Nein, der, von dem ich hier rede, das ist der Schreiber des Hebräerbriefes. Und in seinem langen Brief, wir sind heute in Kapitel 11, in seinem langen Brief hat er versucht, den müde und erschlafften Christen seiner Zeit mit Bildern aus dem Alten Testament, weil sie das gut kannten, vor Augen zu malen, wie großartig das ist, was Jesus Christus für uns getan hat. Und wie zuverlässig das Heil und der neue Bund ist, den Gott ihnen geschenkt hat. Und jetzt will er sie ermutigen, festzuhalten am Glauben. Aber wie? Wie kann er ihnen verdeutlichen, was Glaube bedeutet, im Alltag bedeutet? Er hat schon eine Definition für Glaube gefunden. Das ist der erste Vers im Hebräer 11. Glaube aber ist Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aber das klingt ja doch noch so theoretisch. Was bedeutet das praktisch? Und dann kommt ihm ein Gedanke. Ich erzähle von Menschen. Von Menschen, die geglaubt haben, von Vorbildern, bei denen man heute noch ablesen kann, was Glaube konkret und praktisch bedeutet. Und dann fängt er in Kapitel 11 seines Briefes bei Abel und Noah an, spannt den Bogen über die Erzväter Mose, die Richter David und die Propheten bis hin zu den Glaubenszeugen der damaligen Gegenwart. Und aus diesem 11. Kapitel des Hebräerbriefes ist uns heute ein kleiner Abschnitt als Predigttext gegeben. Durch den Glauben gehorchte Abraham dem Ruf Gottes, wegzuziehen in ein Land, das er als Besitz erhalten sollte. Und er machte sich auf den Weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Durch den Glauben hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte in Zelten, wie auch Isaak und Jakob, die Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Liebe Schwestern und Brüder, anhand des Beispiels des Abrahams weist der Schreiber des Hebräerbriefes die Christen seiner Zeit und auch uns heute auf Aspekte des Glaubens hin, der eben ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, ist. Was also ist das Beispielhafte an Abraham? Worin kann er uns Vorbild sein? Abraham gehörte zu seiner Zeit zu einer besonderen Gruppe von Menschen. Abraham lebte nämlich schon in einer befestigten Stadt. In Haran, liegt im Gebiet des heutigen Irak. Eine Stadt mit festen, gemauerten Häusern, mit einem Tempel, mit König und Königspalast und mit einer dicken Stadtmauer außen herum. Es war eine Zeit, in der noch nicht viele in Städten wohnten. Normalerweise war man Nomade. Aber Abraham gehörte zu den Menschen, die sesshaft geworden waren. Und auch er hatte sich eingerichtet wie die anderen in der Stadt. Man lebte dort mit seiner Verwandtschaft, mit den gewohnten Göttern und Kulturen. Man war ja rundum abgesichert und hatte seinen festen Platz, wo man hingehörte. Und dort in Haran trifft den Stadtmenschen Abraham ein Ruf Gottes. Zieh aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich bin bei dir und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Das war sicherlich kein leichter Schritt für Abraham, die Stadt zu verlassen, in der er sich doch eingerichtet hatte. Und was hatte er überhaupt in der Hand, als er aufbrach? Er hatte nichts in der Hand als einen Ruf und ein Versprechen. Und so war sein Aufbruch ein Schritt des Glaubens, des Vertrauens. Er ließ all das hinter sich, was ihm bisher Sicherheit und Geborgenheit gegeben hatte, sein festes Haus, die schützenden Stadtmauern und die soziale Absicherung durch die Großfamilie. Abraham hörte den Ruf Gottes und er gehorcht dem Ruf Gottes. Er bricht auf, zieht aus der Stadt und macht sich auf den Weg, ganz angewiesen auf die Wegführung Gottes. Er machte sich auf den Weg, so lesen wir, ohne zu wissen, wohin er kommen will. Nichts in der Hand als allein den Ruf und das Versprechen Gottes. Und Abraham kommt dann nach einiger Zeit im verheißenen Land an, das er ja als Besitz, als Erbe erhalten sollte. Aber dann hören wir in der Abrahamsgeschichte nichts von Hausbau und erneuter Sesshaftwerden. Vielmehr hören wir, durch den Glauben hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte in Zelten. Warum ist das für den Verfasser des Hebräerbriefes und dann auch für uns so wichtig, dass Abraham in Zelten lebte? Ich denke, das wird uns deutlich, wenn wir überlegen, wie verschieden das Leben in einem Zelt von dem in einem Haus ist. Das Zelt hat immer etwas Provisorisches. Das Haus eher etwas Endgültiges. Mit dem Zelt steht man meist auf fremdem, nicht auf eigenem Boden. Und man muss sich bei jedem Ortswechsel neu orientieren, die Umgebung erkunden, um sich ja zurechtzufinden. Und bei aller Mühe lässt sich ein Zelt nicht so komfortabel einrichten wie ein Haus. Aber ein Zelt kann, wenn das dann nötig wird, schnell den Ort wechseln. Und wenn sich ein Haus leicht verriegeln lässt, so heißt das auch, dass man sich damit leichter isoliert und sich auf sich selbst bezieht. Ein Zelt dagegen ist offener. Und Leute, die zelten, sind meist gemeinschaftsfähiger, mehr verbunden mit der Außenwelt, flexibler, offener. Übrigens, wer zeltet, kann auch keinen Besitz anhäufen. Er muss vielmehr überlegen, was er unbedingt braucht und was nicht. In einem Haus, in einer Wohnung, da findet sich ja immer irgendwo noch ein Platz für viele Dinge, die man eigentlich ja gar nicht mehr braucht, aber von denen man sich so ungern trennt, weil zum Beispiel schöne Erinnerungen dranhängen. Ich bin ein großer Meister drin. Für das Leben im Zelt ist das Loslassen, das Trennen auch von Liebgewordenem einfach wichtig, weil man nur das weiter mitnehmen kann, was unbedingt nötig ist. Unnötiger Ballast ist nicht drin. Zumal Abraham ja keinen großen Transporter zur Verfügung hatte, sondern höchstens ein paar Tragtiere als Hilfe. Warum ist für den Glauben des Abrahams wichtig zu sagen, dass er in Zelten lebte? Und was bedeutet es für uns, dass zum Glauben offenbar ein, und jetzt muss ich ein neues Wort erfinden, ein zelthaftes Leben gehört? Man könnte sagen, Christen sind so etwas wie Camper. Sicherlich nicht solche Dauercamper, ja, wie wir sie auf Campingplätzen rings um das Ruhrgebiet kennen, mit fest installiertem Kühlschrank in und festem Grill vor dem Wohnwagen. Aber Christen, deren Glauben lebendig ist, leben zelthaft. Und das ist nicht eine Frage des Lebensortes, ob auf einem Campingplatz oder nicht, sondern eine Frage des Lebensstils, der Lebenseinstellung, der inneren Haltung den Dingen, den Menschen und Gott gegenüber. Was gehört also zu einem zelthaften Leben, wie wir ihn bei Abraham sehen? Was bedeutet es für uns, zelthaft zu leben? Einiges habe ich schon gesagt, das Hören auf Gottes Ruf und der Aufbruch im Gehorsam. Hören wir noch Gottes Ruf? Hören wir überhaupt noch hin? Geben wir Gott überhaupt eine Chance, im Alltag uns ansprechen zu können? Oder sind wir so beschäftigt von morgens bis abends mit Leben, auch mit Gemeindeleben, dass unsere Ohren bzw. unser Herz zu ist? Und dann sind wir eigentlich bereit zum Aufbruch im Gehorsam? Und das heißt eben auch Aufbruch aus Sicherheit und Geborgenheit, die wir da empfinden, wo alles so seinen gewohnten Gang geht. Zelthaft leben, das heißt im Glauben, im Vertrauen auf Gott auch das loslassen und hinter uns lassen, was uns lieb geworden und was wir gewohnt sind. Wir können nicht alles, an dem wir hängen und was wir angesammelt haben, mitschleppen, wenn unser Glaubensleben und auch unser Gemeindeleben in Bewegung bleiben soll. Da muss auch mal was zurückbleiben, beendet werden. Ich habe ja schon mal einen Satz zitiert, der für mich immer wieder ein Denkanstoß ist. Der lautet, wenn wir das, was die Väter taten, so tun, wie die Väter es taten, dann tun wir nicht mehr, was die Väter taten. Wir sollen eben nicht immer wieder sesshaft werden und damit unbeweglich, auch in Fragen des Glaubens und Gemeindelebens. Der Vorteil des Lebens in Zelten ist eben die Flexibilität. Wie oft hat Abraham wohl seine Zeltflöcke eingeschlagen, aber auch wieder losgemacht und ist weitergezogen. Es gibt ja eine Lebensphilosophie, die sagt, der Weg ist das Ziel. Das heißt, wenn man unterwegs bleibt, immer auf der Suche, seinem Leben immer wieder neue Hoffnungen gibt, zum Beispiel die Hobbys wechselt, eventuell auch den Beruf, den Job, vielleicht auch den Partner, dann hat man das Ziel des Lebens erreicht. Der Weg ist das Ziel. Einer solchen Lebenseinstellung würde Abraham allerdings nie zustimmen, auch wenn er ständig auf Wanderschaft war. Er würde protestieren und er würde sagen, ich bin doch nicht losgezogen, allein um unterwegs zu sein. Ich bin aufgebrochen, weil Gott mir ein Ziel gegeben hat. Er wohnte in Zelten, denn er erwartete die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Gott gibt dem Glauben ein Ziel vor Augen. Auch auf uns wartet eine Wohnung, ein festes Haus in Gottes Stadt. Das heißt, da gibt es einen Ort, da sind wir wirklich und endgültig zu Hause. Abraham hat diese Stadt Gottes in dieser Welt nicht erreicht. Wir werden sie auch nicht auf dieser Erde finden, aber sie wartet auf uns in Gottes Reich. Das heißt, wir dürfen sie erwarten und wie Abraham diese Erwartung haben, und das heißt dann auch die Vorfreude darauf. Das zelthafte Leben ist ja letztlich nur eine Durchgangsstation. Wir haben Gottes Verheißung und Jesus hat uns zugesagt, ich gehe euch voraus, um, so heißt es in der alten Übersetzung, um für euch eine Stätte vorzubereiten. Bis dahin, liebe Schwestern und Brüder, leben wir im Glauben, das heißt, wir leben wie in Zelten. Übrigens soll uns daran auch die Architektur hier unserer Stephanuskirche erinnern. Letztlich gleicht sie nämlich einer, wenn man genau hinguckt, einer Zeltkonstruktion. Und das ist mir zuerst deutlich geworden, als ich Fotos von dem Bau vor 54 Jahren gesehen habe. Zuerst wurden diese Stahlbetonstützen hier errichtet. Das ist wie ein Zeltgestänge. Die Wände hier, die tragen das Gebäude überhaupt nicht. Die sind so eingehängt wie so Zeltplanen. Das konnte man übrigens beim Austausch der Fenster vor einigen Jahren ja wieder sehen. Ich weiß nicht, ob Professor Oesterlin, der diese Kirche entworfen hat, den Hebräerbrief vor der Planung dieser Kirche gelesen hat. Mag sein. Aber eindeutig ist die Zeltkonstruktion unserer Kirche. Sie soll ein Hinweis sein, zum einen auf das Bundeszelt im Alten Testament und dann damit verbunden auf das wandernde Gottesvolk, das mit Gott unterwegs ist. Und dieser Gedanke des wandernden Gottesvolkes, der zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Hebräerbrief. So heißt es dann auch in Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jahreslosung des letzten Jahres. Zelthaft leben. Daran will uns jedes Mal, wenn wir uns hier versammeln, die Zeltkonstruktion unserer Kirche erinnern. Glauben heißt also zelthaft leben. Im Aufbruch, im Nicht-Festhalten und in der Erwartung. Müde Christen werden munter, wenn sie Gottes Versprechen wieder ernst nehmen, auf seinen Ruf achten und dann aber auch losgehen und loslassen. Und gespannt sein, welche Wege Gott sie führt. Abraham, sein Glaube, ist für uns ein Beispiel. Und seine Geschichte mit Gott anschauen, das kann uns dann helfen, herauszukommen aus Trägheit und Resignation. Wobei, das muss ich auch noch sagen, Abraham war alles andere als ein großer, strahlender Glaubensheld. Der hatte genauso Angst um sein kleines bisschen Leben wie wir. Und er konnte auch nicht auf Gottes Handeln warten und hat versucht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Seine Frau Sarah wäre beinahe damals fast im Harem des Pharaos gelandet und wegen seiner und Sarahs Ungeduld und ihrem eigenmächtigen Handeln in Bezug auf das Zeugen von Nachwuchs hat Abraham sich heftigsten Familienkrach eingehandelt. Nein, Abraham war kein Heiliger, wie wir das oft verstehen, oder kein Glaubensheld. Auf ihn hätte der Ausruf, den wir auch im Neuen Testament aus dem Mund eines Vaters kennen, gepasst. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und auch die anderen, die uns in Hebräer 11 vorgestellt werden, das waren keine Glaubenshelden, strahlende Figuren oder so. Auch Mose war kein Heiliger. Er war ein Mörder und wahrscheinlich auch wohl auch ein Choleriker. Der große König David, ein Ehebrecher. Der Apostel Petrus, ein Verleugner. Und Gott hat sie alle getragen und gebraucht. Die Bibel ist der Gott sei Dank ein realistisches Buch. Gott muss gerade auch die glaubenden Menschen durchtragen und sie oft genug gegen ihren eigenen Willen oder im Widerstand mit ihnen ans Ziel führen. Aber genau dies ist in der Bibel zu lesen und uns vor Augen zu halten. Das kann uns Kraft geben zum Durchhalten, neuen Mut, etwas zu erwarten. Denn wir sind ja auch keine Glaubenshelden. Aber deshalb brauchen wir unseren kleinen Glauben, unser Vertrauen nicht wegwerfen, denn er hat eine große Belohnung. Was haben wir in der Hand, wenn wir glauben? Wie Abraham auch nicht mehr und auch nicht weniger als einen Ruf und ein Versprechen. Der Ruf eines treuen Gottes, vertraue dich mir an, tu, was ich dir sage. Und sein Versprechen, ich bringe dich ans Ziel. Das reicht, um in Gelassenheit und Freiheit zelthaft zu leben. Immer wieder neu aufbrechen, losgehen, zurücklassen und voll Erwartung das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und damit sind wir wieder bei der Definition von Glaube am Anfang von Hebräer 11. Glaube ist Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Anders ausgedrückt, wer glaubt, verlässt sich auf die Realität Gottes und seines Reiches, die realer ist als die sogenannte Realität der Welt, in der wir leben, obwohl eben diese Realität Gottes für unsere Sinne jetzt nicht greifbar ist. Okay, das ist nicht weniger theoretisch, deshalb kurz, wer glaubt, lebt zelthaft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.